Merke, egal. Ich glaube, dann ist es an der Zeit, dass wir was beichten müssen. Wir haben nämlich auch einen Namen für euch zu announcen für richtig. Die EM. Und zwar die einzig wahre Legende. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist an der Zeit für ein Race Weekend, was wir bei diesem Podcast noch nie hatten. Denn letztes Jahr, Perke, du hast es gerade gesagt vor dem Podcast, es wurde abgesagt, Imola. Weil es war ja letztes Jahr richtig beschissenes Wetter in Imola. Es ging drunter und drüber und kein Formel 1 hat stattgefunden. Aber dieses Jahr, Perke, sieht der Himmel sehr schön aus, sehr sonnig aus, kein Regen. Daher, ich würde mal sagen, wie du schüttelst mit dem Kopf.
Naja, kein Regen ist ein bisschen schon sehr, sehr definitiv ausgedrückt. Also wir haben eine Regenwahrscheinlichkeit am Sonntag von 50%, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir werden vielleicht ein Regenrennen erleben.
Dann ändere ich es ab, dann sage ich kein Sturzregen und keine Überflutungen.
Das hört sich doch besser an.
Ja. Ich glaube, alles hört sich besser an als Schaden, Verwüstung und kein Formel 1.
Durchaus, ja. Durchaus.
So, dann, Perke, wir haben heute eine unfassbar gepackte Folge. Wir haben die Pre-Weekend-Show für Imola. Wir haben aber auch scheiße viel Klatsch und Tratsch. Also ich glaube, wir müssen anfangen, weil das wird hier sonst eine richtig lange Episode.
Ja, und wir fangen an beim neuesten Rennsieger, den wir haben in der Formel 1, nämlich Lando Norris und bei seinem Team McLaren. Denn Lando Norris wurde jetzt unter der Woche generell mal gefragt, ey, was glaubst du, was nächstes Jahr drin ist? Glaubst du, McLaren kann nächstes Jahr um den Titel kämpfen? Und Norris hat geantwortet mit, ich zitiere, 100%. Das heißt, Lando Norris ist sich sehr sicher, dass McLaren nächstes Jahr auf einem, vielleicht nicht unbedingt direkt auf dem Niveau von Red Bull sein wird, aber so auf dem Niveau sein wird, dass man damit kämpfen kann. Weil er hatte auch vor diesem Jahr prophezeit, dass man dieses Jahr Rennen gewinnen wird. Jetzt prophezeit er, nächstes Jahr kämpft man um die WM. Ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ich mag es, ambitioniert zu sein. Also es wird nicht passieren, aber ich mag es.
Und wenn er mir jetzt noch die Lottozahlen prophezeit, dann fände ich Lando Norris richtig cool.
Das wäre doch was Feines, ja.
Oh, es ist zu früh für diese Aufnahme, Perke. Es ist definitiv zu früh. Ihr müsst wissen, wir sitzen hier jetzt gerade vor 6 Uhr morgens und nehmen hier auf, weil wir es ansonsten heute nicht geschafft hätten.
5.50 Uhr haben wir gerade.
Ja, und wann haben wir angefangen? Kurz nach 5. Also das ist... Ja,
so seit 5.15 Uhr haben wir uns schon wieder auf den Ohren hier.
Ja, das ist... Also, das ist schön, aber es ist auch gleichzeitig schrecklich.
Das ist absolut schrecklich. Ich werde mich nach der Folge auch sowas von direkt wieder hinlegen in mein schönes Bettchen und weiterschlafen. Weil das geht ja so gar nicht. Und als Student kann ich das auch einfach mal machen an einem Donnerstag. Ja,
ich wünschte, ich muss beim Umzug helfen, das ist richtig schlimm.
Ja, wegen dir machen wir es. Wegen dir passiert das hier gerade, dass wir jetzt hier aufnehmen vor 6 Uhr.
Oh, ich kann das alles nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, aber bezüglich Norris. Ach, Perke, glauben wir wirklich, dass Norris 2025 Nein. mit einem Titelkampf
mithalten kann? Das glauben wir überhaupt nicht, aber ich mag es. Ja, ich mag so eine Ansagen. Sowas gefällt mir.
Ja, weil man dann viel mehr auf die Fresse fallen kann bei solchen
Nein, nicht
Ansagen.
Deswegen. Nicht deswegen, weil einfach, hau einfach raus. Auch wenn es nicht stimmt, hau raus. Sag, Verstappen ist ein schlechter Fahrer. Sag's, mach es. Ich will's hören. Ich will das alles hören.
Do it.
Ja, das gefällt mir. Einfach mal Ansagen machen in den Medien. Ich mag sowas. Einfach mal Eier auf den Tisch hauen und sagen, wir kämpfen nächstes Jahr definitiv. 100% hat er ja gesagt. Zu 100% wird McLaren um den WM-Titel kämpfen nächstes Jahr. Ich mag's.
Also ich sag's mal so, Eier hat er definitiv auf den Tisch gehauen mit der Aussage.
Ja, jetzt kann er auch. Jetzt hat er ja seinen Sieg, ne?
Jetzt kann er vor machen, was er will. Jetzt bin ich auch gespannt, wie die nächste Saison ausschauen wird irgendwie. Weil jetzt triggert mich diese Aussage ein bisschen, sodass ich unbedingt wissen will, wie das Ganze dann verlaufen wird.
Weil warte, wenn Norris wir haben noch eine komplette 2024er-Saison vor uns. Die komplette Saison dieses Jahr ist noch vor uns. Warte ab.
Ja, weil das Ding ist, wenn Norris schon so confident für 25 ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon etwas weiß für 25, weil das Ding ist, man weiß ja bis jetzt auch noch gar nicht irgendwas über Red Bull oder Ferrari, was mit denen ist, wie der Entwicklungsstandard sich da entwickeln wird. Aber es ist schon sehr bold, das Statement. Also es ist schon wirklich sehr hart, das muss man sagen.
Das auf jeden Fall. Weißt du, wer 2025 nicht um die WM kämpfen wird?
Lass mich raten. Sauber.
Das auch, aber über Sauber wollen wir jetzt noch gar nicht sprechen. Sauber wird natürlich nachher auch noch Thema sein, das leidige Thema. Aber das werden wir heute relativ fix abhacken, denke ich mal. Nein, wir reden über Haas. Denn Haas hat ja einen Fahrer schon definitiv verloren, Nico Hülkenberg. Und es ist ja eigentlich eine unausgesprochene Tatsache fast schon, dass Olli Berme nächstes Jahr in diesem Haas sitzen wird. Das wissen wir alle, es wird passieren, wenn nicht irgendwas ganz Komisches passiert. Es ist jetzt auch immer wieder in den Medien gewesen, Berman ist eigentlich schon fast sicher für diesen Sitz im Haas. Jetzt denkt man sich, ja gut, dann wird er der neue Teamkollege von Kevin Magnussen. Aber nein, Kevin Magnussen hat ein großes Risiko, seinen Sitz zu verlieren. Und da kursiert es ein Name, wer Kevin Magnussen beerben könnte im Haas. Und das ist Joe. Das würde man quasi einen Driver-Swap mit Sauber machen. Ey, wir geben euch Hülkenberg und ihr gebt uns Joe als Ersatz. Und das fände ich witzig.
Ich fände es auch nicht schlimm. Also, ich finde Kevin Magnussen sympathisch, braucht man nicht drüber reden. Aber Magnussen ist kein Name, den ich jetzt zwangsläufig in der Formel 1 brauche. Ich meine, er kann sehr geil verteidigen und sehr viel Renn-Action damit liefern. Aber mal realistisch gesehen, das können die ganzen Rookies auch theoretisch. Also ich brauche jetzt einen Kevin Magnussen auch nicht unbedingt in der Formel 1 und ich glaube auch, dass Kevin Magnussen sicherlich nicht mehr der Jüngste ist und sicherlich auch nicht mehr besser wird jetzt mit der Zeit. Also von mir aus kann Kevin Magnussen auch raus, würde mich jetzt nicht stören. Und wenn ich dafür einen jungen Olli Berman kriege, der gezeigt hat, dass er viel Talent hat und dass er gutes Racing liefern kann, dann ja, gib her. Und ganz ehrlich, wenn Joe dann noch bleibt, ich finde Joe super sympathisch. Ich glaube, darüber können wir uns einigen, Perke.
Ja, auf jeden Fall.
Also finde ich cool, wenn Joe in der Formel 1 bleiben würde, weil das war so meine andere Sache, die ich so befürchtet habe, dass Joe einfach rausfliegen wird, sobald halt sein Vertrag bei Sauber auslaufen wird. Aber ey, wenn er eine neue Option hat, geil, wäre cool.
Berman und Joe wäre auch ein cooles Team einfach. Ich glaube, die würden harmonieren, das wäre cool. Also Haas wäre immer noch nicht gut, wahrscheinlich. Und das wäre dann so ein Jahr, wo man sagt, ja, das Jahr nehmen wir in Kauf, wenn wir mal wieder ein bisschen schlechter sind, weil Berman als Rookie hochholen und dann Joe neu im Team, so dann gehst du auch das Risiko ein, dass nächstes Jahr wieder nicht gut wird oder schlechter wird als dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist ein Risiko, was es wert ist, eingegangen zu werden, weil du damit eine gute Zukunft auf jeden Fall fahrerisch vor dir hast.
Ja. Wann ist denn Joe in die Formel 1 gekommen? Vor 2 Jahren, ne?
Ich glaube, das ist sein drittes Jahr jetzt.
Ja, als Raikön doch aufgehört hatte damals, oder?
Ja, glaube schon,
ja. Ja, und das Ding ist doch, damit hast du ja auch keinen Rookie mehr dann bei Haas. Damit hast du ja einen Fahrer,
der jetzt schon ein paar Jahre. Mit Berman hast du ja den Rookie.
Nee, ja, genau, Joe, aber mit Joe hast du ja dann quasi denjenigen, der ein bisschen Erfahrung mit an den Start bringt.
Das ist richtig, aber ob Joe dir wirklich gute Erfahrungen liefert, ist die andere Frage, weil er war bis jetzt nie bei einem Team, was wirklich konstant um Punkte kämpfen würde. Er war immer bei einem Backmarker-Team. Hat er bis jetzt restlos überzeugt, würde ich auch verneinen. Das heißt, du hast auf jeden Fall die Restzweifel an Joe, die bleiben haben, auch dieses Jahr. Und dann kommt er in ein neues Team. Ich weiß nicht, ob Joe der Typ ist, der Haas to Glory leiten kann, sag ich mal. Wieder
ob man Haas zu Glory leiten kann, weiß ich sowieso nicht.
Ja gut, das ist ein anderer Punkt. Ob also das überhaupt möglich ist.
Haas überzeugt ja jetzt die letzten Rennen schon ein bisschen, sag ich mal. Aber ob man Haas weiter als das zu Glory leiten kann, ich wage es zu bezweifeln, ja. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht so wirklich dran. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, aber ja, ich habe jetzt nicht so den Belief in Haas, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, ein Fahrer könnte es. Ein Fahrer würde es geben, der Haas to Glory führen könnte, aber dieser Fahrer hat leider einen Multi-Year-Contract bei einem anderen, bei einem anderen Team unterschrieben.
Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso.
Alex Albon. Ja. Alex Albon hat seinen Vertrag bei Williams verlängert. Das ist natürlich schade für Haas. nein, Alex Albon hat einen neuen Multi-Year-Contract bei Williams unterschrieben, seinen Vertrag verlängert bis mindestens 2027, glaube ich, habe ich gelesen. Würde ja auch Sinn ergeben, wenn Multi-Year-Contract, wenn das dann schon 3 Jahre und mehr gehen würde. Freut mich für ihn. Albon kann so der Starboy von einem Team sein, sage ich mal. Er kann ein Team absolut führen, was er jetzt schon gerade letztes Jahr gezeigt hat, dass es auf jeden Fall kann. Dieses Jahr ist auch noch, schwächelt da auch noch ein bisschen. Aber ich finde es super. Albon bekommt das Vertrauen da. Er weiß, auf ihn wird gesetzt. Ihm vertraut man zu 100%. Das ist das perfekte Umfeld für ihn, glaube ich. Mit James Vowles als Teamchef. Das passt einfach, finde ich.
Ja, vor allem, du musst auch sagen, er hat das, wonach er sich gesehnt hat, auch vor ein paar Jahren, einen Contract in der Formel 1 und vor allem einen langen Contract in der Formel 1. Ich meine, der Mann war ja dann, als er rausgeflogen ist bei Red Bull, kurzzeitig einfach ohne Sitz in der Formel 1 überhaupt, als Paris ihn ersetzt hat. Du bist
ein bisschen DTM gefahren.
Er ist ein bisschen DTM gefahren und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte er gesagt, ey, packt mich ins 10 schlechteste Team, weißt du, packt mich in den Letzten der Letzten und ich bin happy, einfach nur Formel 1 fahren zu können. Also daher, I guess, er wird schon ein bisschen happy sein, dass er überhaupt jetzt erstmal für eine Weile noch in der Formel 1 ist.
Das
ob Albon jemals wieder zu einem Top-Team kommt. Ich sehe aktuell, also hättest du mich vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr gefragt, hätte ich gesagt ja, vor allem gerade mit seinen Performances. Aktuell sehe ich aber keinen Weg, vor allem sehe ich auch keine freien Plätze. Das ist das nächste Problem.
Das Ding ist ja, Alex Albon ist ja die Rookie-Klasse von Lando Norris, von George Russell. Das Problem ist, was da aber ist, Albon ist nicht so jung wie ein Lando Norris, wie ein George Russell. Albon ist auch jetzt schon ein etwas fortgeschritteneres Alter, er ist 28 Jahre alt. Das heißt, wenn dieser Vertrag rein theoretisch zu Ende wäre, sagen wir mal, der geht bis 27, dann ist er 31. So, dann ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste und dann ist fast schon sogar, wenn du jetzt kein Hamilton bist, klar, der oder ein Alonso, die bis in ihre 50er fahren können, dann ist die Zeit schon fast vorbei, in ein Top-Team nochmal zu gehen. Das heißt, wenn er in ein Top-Team nochmal gekonnt hätte, dann wäre es jetzt gewesen, dann wäre es der nächste Vertrag gewesen, den er unterschreibt. Ich glaube, so wird es nichts mehr. Wenn er bei Williams sitzt, bis er 31 ist, dann bekommt er keinen Sitz bei einem Top-Team mehr, auf keinen Fall.
Ja, es wird
also, es sei denn, es wird er wird halt vorher irgendwann rausgekauft von irgendeinem Team, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn er jetzt frisch verlängert hat. Ja, weil er wird ja halt wissen, was ihm auf dem Tisch liegt, wer an ihm Interesse hätte. Der wird ja auch einige Gespräche außerhalb von Williams geführt haben. Und wenn er dann zum Schluss gekommen ist, Williams ist die beste Option für mich, dann wird das nichts mehr mit einem Top-Team.
Ja, das Ding ist halt, es gibt auch nicht ewig viele Top-Teams. Du hast nicht die Optionen groß. Und sind wir mal realistisch, die ganzen Top-Teams sind alle durchbesetzt für die nächsten, keine Ahnung, 5 Jahre. Red Bull hat Verstappen, wenn er nicht wechseln würde. Dann hast du einen Perez dahinter, zu dem kommen wir auch noch dann im Laufe der Episode. Das wäre halt vielleicht ein Anlaufpunkt, aber da bist du halt auch, ja genau, und du bist auch schon einmal gescheitert in Red Bull. Das darfst du auch nicht vergessen. Dann Mercedes, hast du einen Russell und einen Antonelli, der dann bald hochkommt. Also da hast du nichts Langfristiges. Und dann
Ferrari
hast du natürlich
hat
Ferrari.
Neu gemacht, ihr Driver-Lineup.
Mit Leclerc und Hamilton. Also das
und dann
ist
hast
auch
du
nicht.
McLaren.
Dann,
was
ja,
auch ein super junges, vielversprechendes.
Norris und Piastri sind halt auch locked in, ne?
Auf jeden Fall, also Top-Teams sind die Optionen auch rar gesät. Für Albon war der eine, die anderthalb Jahre bei Red Bull, die waren es in einem Top-Team. Es war schön, ihn da gesehen zu haben. Aber ich glaube, in einem Mittelfeld-Team ist er an sich auch vom Talent her besser aufgehoben als bei einem absoluten Top-Team, wo er gezwungen ist, eigentlich jedes Rennen um Podien und Siege zu fahren. Da gefällt er mir bei einem generellen Mittelfeldteam, was um Punkte kämpft, schon deutlich besser.
Ja, jetzt haben wir aber über Williams schon geredet, Perke. Dann bleiben wir gleich dabei, weil jetzt haben wir den ersten Sitz von Williams. Aber die Frage ist ja, was passiert mit dem zweiten Sitz von Williams? Es gab ja das Gerücht, dass Logan Sargeant bereits in Imola seinen Sitz verlieren sollte.
Passiert
nicht. Das ist
jetzt
allem anscheinend nicht passiert. Es sei denn, magisch, heute passiert noch was über den Laufe des Tages, weil wir schon wieder um 6 Uhr morgens aufnehmen und damit die ganzen News verpassen könnten.
Ja, aber wir hätten ja so oder so, spätestens so gegen 9 ist ja unsere normale Aufnahmezeit.
So
viel wird jetzt nicht passieren.
Jetzt ist die Frage, der zweite Williams-Sitz. Wir wissen beide, Logan Sargeant wird nicht mehr lange bleiben. Ob es bis zur Hälfte der Saison ist, ob es bis zum Ende der Saison ist, ob es bis zum Geburtstag von Kimi Antonelli ist, wir wissen es nicht, aber er wird definitiv sehr bald seinen Sitz los sein. Jetzt ist die Frage, wer wird ihn ersetzen? Es gibt aktuell bis zu 4-5 Fahrer, mit denen Williams wohl angeblich sprechen soll.
Nicht nur angeblich, das hat James Vowles so gesagt.
Ja,
das hat James Vowles so gesagt. 4-5 Fahrer, mit denen redet man gerade.
So, wer könnte das wohl sein, Perke? Fangen wir mal an mit dem Obvious Call, Kimi Antonelli.
Auf jeden Fall redet man
gerade mit der ehemaligen Beziehung von Vowles und Toto. Kann man natürlich sich Antonelli recht schnell denken, dass das der Zwischenschritt für Mercedes dann sein wird. Wer noch? Wir hatten über Bottas geredet bereits in der letzten Episode.
Richtig, ich meine, es gab mal das Gerücht, dass man mit Pierre Gasly redet.
So, und jetzt?
Wenn ich mich nicht irre.
Müssten wir schon mal anfangen zu überlegen.
Ich kann mir vorstellen, dass man mit einem Joe redet.
Ja.
Das ist ein Name, den ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass man da mal angefragt hat.
Man wird mit einem Frederik Vesti reden.
Mit einem Vesti, genau. Und da hätten wir schon 5. Und
da hast du recht schnell deine Namen zusammen.
Man kommt schon viel leichter auf 5 Fahrer, mit denen man reden kann, als man denkt, ne?
Du könntest vielleicht sogar auch noch an einen Mick Schumacher denken.
Du könntest an Mick Schumacher denken. Du könntest auch, ich kann mir vor, also sie haben ja auch schon gesagt, sie haben generell mal ganz oberflächlich mit Science gesprochen, auch wenn das nie tiefer wurde und nie tiefer werden wird. Ich kann mir vorstellen, dass man mal ganz, ganz oberflächlich auch bei Sergio Perez angefragt hat, ey, wie sieht's denn aus nächstes Jahr, fährst du da noch Red Bull oder nicht? Das kann ich mir auch vorstellen, aber das natürlich auch nie tiefer, nur ganz oberflächlich einmal nachgefragt.
Was man auch nicht vergessen darf, ganz klar, Nicolas Latifi und Nikita Mazepin.
Ja, natürlich.
Immerhin konnte ich den Schmunzler um 6 Uhr bereiten, Perke. Immerhin das.
Ein müder Lacher.
Oh, schön.
Aber das war kein Lacher, weil ich es lustig fand, das war ein Lacher der Verzweiflung.
Nicht schön.
Ja, ich denke, das werden so die 4, 5 Fahrer sein, mit denen man redet, die wir aufgezählt haben. Vielleicht kommt jetzt auch noch jemand komplett unerwartet um die Ecke, kann auch immer passieren, dass am Ende, ja, das Ende 24 jemand unterschreibt, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ist natürlich in den heutigen Medien schwer, sowas zu machen, weil irgendjemand schnappt es immer auf und dann ist es direkt auf Social Media. Aber kann auch immer passieren, dass auf einmal ein Name da ist,
den wir vorher noch nie in Gerüchten gehört haben. Ich weiß nicht jetzt, ob das so richtig passt, aber du hast ja gerade gesagt, auf Social Media kommen ja solche Dinge unfassbar schnell raus.
Ja.
Ich habe letztens, als ich durch meine YouTube-Page gegangen bin, ich habe ja in letzter Zeit wieder voll viel WWE und sowas, Wrestling auf meiner For You-Page. Alter, und da war auch ein Video von WrestleMania oder so, wie WWE es schafft, teilweise solche krassen Returns wie jetzt bei WrestleMania 40 mit Undertaker, etc., die komplett geheim zu halten oder im Royal Rumble, sodass keiner es mitbekommt. Und dann ist wirklich, dass teilweise niemand, abgesehen von dem gesamten Roster, es weiß. Und es wirklich nur die Top-Leute, so 4, 5 Leute wissen, die da tatsächlich arbeiten, sodass es wirklich eine Überraschung bleibt. Und es halt nicht auf Social Media posten, mit wenig Leuten vorher sprechen, sodass wirklich versucht wird, die Quelle für Leaks komplett zu minimieren. Und ja, das könnte ich mir auch vorstellen, wird ja in der Formel 1 und im Fußball wahrscheinlich auch alles versucht werden, dass du wirklich
Fußball
versuchst,
ist ja gerade auch, was
die Leute einzubeziehen. Schon
schrecklich, ne?
Also na, ich freue mich schon wieder auf den Sommer jetzt, richtig, wenn
ja,
das
du Ganze losgeht. Du hast ja mitbekommen, wie die EM-Nominierung gerade abgeht, ne?
Ja.
Also für jeden, der es nicht mitbekommen hat, es wird quasi Stück für Stück nicht geleakt, sondern irgendwie auch schon offiziell verkündet, wer dabei ist bei der EM, weil dieses Jahr ist ja Fußball-EM. Aber das passiert nicht so wie immer, dass einfach der Trainer bekannt gibt, ey, die sind alle dabei. Sondern Stück für Stück geben verschiedene Firmen, Personen, sagen einen Namen. Zum Beispiel die Lufthansa hat David Raum angekündigt. Oder ja, Thomas Müller hat es einfach selbst gesagt, ich bin dabei.
War es bei Antonio Rüdiger nicht irgendwie die Dönerbude?
Bei Toni Rüdiger war es der Dönermann, der gesagt hat, Toni Rüdiger ist dabei. Bei Florian Wirtz jetzt war es Nina Chuba bei einem Konzert, die gesagt hat, ey, Florian Wirtz ist dabei. Aber da gibt es auch immer wieder so 1, 2 Leute, keine Ahnung, die Sportbild, Florian Plettenberg, die ganzen Leute, die es halt im Fußballjournalismus gibt, die ja eine Stunde vor der Verkündung sagen müssen, ey, der ist dabei. So diesen Überraschungsmoment, also großer Überraschungsmoment ist es ja nicht, den Großteil vom Kader konnte man sich ja schon vorher denken. Aber diesen Überraschungsmoment, den man einfach nimmt, den man bekommt, wie zum Beispiel, oh, ich weiß nicht, wer es war, aber einer wurde von der Dachdeckerin einfach announced. Einfach von einer Dachdeckerin, die Social Media macht und das die hat dann gesagt, ey, der ist dabei. So eine Dachdeckerin hat dann einen Spieler announced. Aber es knallt halt nicht so, wenn eine Stunde vorher dir ein Florian Plettenberg sagt, ey, der ist dabei. Oder zum Beispiel Joshua Kimmich wurde von Joe Gerner angekündigt, einfach von dem GZS-Typen. So, aber das, naja.
Perke, egal. Ich glaube, dann ist es an der Zeit, dass wir was beichten müssen. Wir haben nämlich auch einen Namen für euch zu announcen für richtig, die EM. Und zwar die einzig wahre Legende, Kevin Großkreuz ist dabei.
Richtig. Der Döner wird wieder rausgerückt und der ist einfach wichtig für den Teamgeist, würde ich behaupten. Und Kevin Großkreuz kannst du immer mal reinwerfen.
Schön, haben wir sogar noch einen EM-Namen gedroppt heute. So. Kommen wir zurück zur Formel 1, Perke.
Dann können wir jetzt, glaube ich, auch weg von Williams gehen und gehen zu einem Thema, was uns seit Wochen schon eigentlich aus den Ohren raushängt, nämlich Carlos Sainz. Aber da hat jetzt F1 Insider berichtet, der hat noch einen anderen Vertrag als den von Audi oder Sauber auf dem Tisch liegen, nämlich einen von Mercedes. Und das ist ein Einjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr, auf weitere Jahre, wie auch immer. Man will ihn erstmal kurzfristig binden, scheinbar. Wie wir ja schon immer gesagt haben, eigentlich bei Mercedes wird es nichts Langfristiges. Wir sind einfach Orakel, möchte ich nochmal. Wir sind klasse, dass wir sowas einfach wissen. Ein Jahr wurde ihm wohl angeboten mit einer Option auf ein weiteres, auf zwei weitere, worauf auch immer. Wissen wir nicht, was die Option wäre. Das, was man sich denken konnte, ne?
Ja, ich meine, wir haben es oft genug gecallt, Perke. Ich will uns jetzt nicht selber auf die Schulter tätscheln, aber es ist exakt das, was wir prognostiziert haben. Und ja, wie gesagt, ich finde, es ist für Science nicht die richtige Option, weil er einfach dann meiner Meinung nach wahrscheinlich am Ende dieser Vertragslaufzeit da sitzen wird und sich denken wird, ach du Scheiße, jetzt sind ja wirklich gar keine Sitze mehr frei bei Top-Teams. Hätte ich mal gleich das Audi-Ding genommen und wäre mit Hülkenberg da reingestartet. Aber es ist seine Entscheidung, er muss sie fällen. Ich hätte mich ganz klar für Audi entschieden, weil ich damit weiß, ich hätte was Langfristiges. Natürlich kannst du mit Mercedes jetzt auch einfach prayen, dass das funktioniert, aber so wie Mercedes aktuell performt, machen die keinen Miracle-Turnover jetzt ins nächste Jahr rein. Ich sehe es nicht.
Nee, ich auch nicht. Und besser wird es ja, wenn man bedenkt, dass das andere Team, was ihn unbedingt will, Audi bzw. Sauber, da hieß es ja erst, die setzen Carlos Sainz eine Deadline, dann hieß es wieder nein. Wir lassen ihm Zeit, wir machen da gar keinen Druck. Klar, wäre schön, wenn er sich mal entscheidet, aber wir warten auf ihn. Jetzt heißt es wieder, ey, du hast eine Deadline. Und die Deadline ist nicht erst irgendwie in einem Monat oder so. Die Deadline ist der 26. Mai. Das ist in 10 Tagen.
Auch laut F1 Insider.
Genau, das ist in 10 Tagen. Das ist schon relativ fix. Also klar, Carlos Sainz kann sich jetzt auch schon seit einem halben Jahr drüber Gedanken machen, wo er hingeht. So ist jetzt nicht, dass Carlos Sainz jetzt auch nur 10 Tage Zeit hat. Aber scheinbar will Audi in 10 Tagen eine Antwort haben. Und ich denke mal, wenn dann keine Antwort von Sainz kommt, wird man sich anderweitig umgucken.
Tja, ich bin gespannt, ob da wirklich was dran ist oder nicht. Ich meine, angeblich wollte Audi ja laut Medienberichten vor einer Weile auch nicht lange auf die Entscheidung warten. Dann haben sie auf einmal gesagt, sie warten jetzt doch. Und jetzt wieder einen festen Termin zu haben, ist schon wieder ein bisschen sus. Mal gucken, wie viel Wahrheit, sage ich jetzt mal, hinter dem Bericht von F1 Insider steckt. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Audi und Carlos Sainz jetzt machen werden. Ob Carlos Sainz sich vielleicht dann doch entscheidet, nicht mit Audi das zu machen und sich dann entscheidet, ein oder zwei Jahresdeal mit Mercedes dann abzuschließen. Mal gucken. Es bleibt spannend. Es wird auch immer noch ein Thema bleiben für die nächste Zeit, worauf ich so semi-Lust habe, wenn ich bedenke, dass wir hier schon mindestens insgesamt 4 Stunden an Klatsch und Tratsch über Carlos Sainz gefüllt haben. Aber naja, was soll's.
wenn die Deadline übrigens der 26. Mai wirklich stimmt und wenn wir bis dahin eine Info haben, dann werden wir in der Folge, in der wir eigentlich mainly über Monaco sprechen wollten, beim Monaco-Recap, dann werden wir auch die Entscheidung da haben, wenn das alles stimmt.
Jetzt sehe ich eine Antwort bis zum 26.
Das ist der Tag vom Monaco-Rennen. Genau an dem Tag ist das Rennen von Monaco. Das
ist auch ein wildes Datum, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke.
Das ist auf jeden Fall auch so, so ein random Datum, 26. Ja. Mai. Ja, aber es ist halt ein Sonntag, da endet eine Woche, da ist das Rennen von Monaco, passt. Das in Monaco zu verkünden, würde natürlich auch geil sein. So in Monaco sagen, cool. Sainz fährt für uns.
Das aber mal schauen. Cool. Ein bisschen sass ist es jetzt, wenn ich jetzt noch drüber gucke.
Das sagen wir seit anderthalb Monaten. Mal gucken, mal schauen, was da passiert. Und
mal schauen, wir sehen gar nichts. Wie viel Wahrheit an F1 Insider dann tatsächlich dran ist. So, bleiben wir bei F1 Insider berichten. Nämlich laut F1 Insider will auch Christian Horner Carlos Sainz gerne bei Red Bull sehen. Aber wiederum, und da passt eigentlich der Begriff Klatsch und Tratsch perfekt, denn genau aus anderen Quellen hören wir das genaue Gegenteil teilweise, dass Red Bull die Tendenz hat, Perez zu halten. Das heißt, sagen wir es, wie es ist, Perke, die F1-Newswelt spielt komplett verrückt und wir haben keine Ahnung, was Red Bull eigentlich will.
Ja, das gibt natürlich wieder das perfekte Bild ab von Horner gegen den Rest des Teams, was man in den News liest. So, das gibt natürlich dieses perfekte Bild ab, was man generell diese Saison sogar so bekommt vom Team. Horner gegen den Rest. Horner macht das von sich aus, würde er es auch allein machen, das Team. Das spielt dann natürlich wieder rein, wenn du hörst, Red Bull möchte Perez behalten, aber Christian Horner möchte Carlos Sainz. So, ich glaube, Stand jetzt ist Perez die klügere Option. Vielleicht hat Sainz noch ein bisschen mehr in sich, vielleicht noch ein bisschen mehr Luft nach oben als Perez. Vielleicht ist er all in all der etwas bessere Fahrer, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber mit einem Perez, der jetzt seit Jahren in diesem Team ist, weiß, wie das Team funktioniert. Wenn Perez so fährt, wie er dieses Jahr es nun mal macht, warum solltest du Perez loswerden? Es gibt keine plausible Erklärung dafür, dass du Perez ersetzen solltest aktuell.
Perez fährt gut, Punkt. Also ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Er ist der solide zweite Fahrer für Red Bull. Sicherlich könnte man es optimieren und man könnte jemanden Besseres holen. Dann hast du aber auch jemanden, der wiederum Verstappen mehr angreift. Also weiß nicht, ob das so richtig geil ist.
Das war ja auch,
da kann Red Bull schon sehr zufrieden sein.
Das war ja auch immer das größte Problem an den Gerüchten, wenn man gehört hat, Lando Norris will, also vielleicht will Red Bull Lando Norris verpflichten oder sonst wen. Da war ja immer das Erste, an was man gedacht hat, ey, ist das nicht vielleicht eine zu große Gefahr für Verstappen?
Genau, genau.
Und das wäre bei Sainz halt auch, also jetzt nicht in dem Rahmen von Lando Norris, glaube ich, weil Carlos Sainz ist dann doch schon ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener. Aber ich glaube, Carlos Sainz wäre dann halt doch die deutlich größere Gefahr als Sergio Perez.
Ja, da können wir definitiv auf einen Konsens kommen, Perke.
Das ist doch schön.
Wie die Studierenden sagen würden.
Ich sag sowas nicht. Nein, ich sag sowas überhaupt nicht. Obwohl ich Deutsch studiere.
Ich wollte gerade sagen, du als Deutschstudent dann.
Ich habe immer noch das schlechteste Deutsch von allen. Also wirklich. Was ich manchmal für Sätze rausbringe, das verwundert mich selbst.
Den schlechtesten deutschen Wort nehme ich mir allein für mein ganzes Deutsch-Englisch-Mixen.
Das ist doch schön. Aber wenn ich wirklich manchmal irgendwelche Sätze raushau und dann kurz danach überlege, was ich eigentlich studiere, dann denke ich mir auch, das kann doch nicht stimmen. Funktioniert doch nicht, dass ich sowas sage und Deutsch studiere währenddessen. Naja, also.
Was soll's, Perke, was soll's. Bleiben wir aber bei sehr vagen News, wo wir jetzt gerade schon bei das eine vom Internet sagt das und das andere sagt das.
Sind wir ja eigentlich schon seit einer halben Stunde bei Wagen
News. Ja, hast du auch einen validen Punkt, gebe ich dir. Was gestern auch für ein bisschen Headlines gesorgt hat, ist ein gewisses Rennen in Chicago. So, jetzt haben mehrere Quellen berichtet, dass es wohl interessante Neuigkeiten gibt, dass man einen Deal geschlagen hat und dass man wohl letztendlich ein Rennen in Chicago ab 2026 in Angriff genommen hat und das vertraglich geregelt hat. Jetzt hat zum Beispiel F1 Planet genau das Gegenteil berichtet und gesagt, ey, wir haben auch nochmal persönlich nachgehakt in dem Thema und da ist wohl nichts. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist da was, ist da nichts? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das Einzige, was wir wirklich konkret wissen, Perke, ist, dass vor kurzer Zeit erst ein Patent für die Namensrechte und Markenrechte in Chicago und der Formel 1 angemeldet wurde. Darüber hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwie vor einem Vierteljahr oder so in einer Episode geredet, als das rauskam, weil es gab ja damals auch vor, ich glaube, 4 Jahren, 2020, gab es auch eine Anmeldung von Patenten für Rechte für ein Rennen in New York. Da wurde ja auch schon die ganzen Namensrechte, etc. wurde alles geklärt. Und das Ganze ist ja, glaube ich, Ende 2023 mit Chicago passiert. So. Das ist das Einzige, was wir zu dem Thema 100% confirmen können, weil das kann man nachgucken ohne Probleme. Die Markenrechte und Eintragungen gibt es. Alles andere, ob jetzt ein Rennen tatsächlich stattfindet und in den nächsten Wochen announced wird, keine Ahnung. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aktuelle Tendenz, keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist so eine schöne aktuelle Tendenz, die du hier reinknallst.
Es kann einfach fake sein, kann es, aber genauso halt mit dem Hintergrundwissen, dass vor einem Vierteljahr Patent- und Markenrechte angemeldet wurden, kann es genauso was sein wie Madrid, das dann auf einmal, muss bedenken, Madrid hatte ich letztes Jahr, ein Dreivierteljahr bevor es announced wurde, ein Video zu gemacht auf TikTok, ob Madrid auf dem Gelände, wo es jetzt auch tatsächlich stattfinden wird, ein baldiges Rennen in Spanien werden könnte. Und siehe da, ein Dreivierteljahr später haben wir das Rennen tatsächlich confirmed im Kalender. Also, das muss man halt bedenken bei diesen Gerüchten. Ja, es ist manchmal crazy, aber genauso crazy kann es dann sein, dass es auch einfach eintritt und dass es damals mit Madrid passiert. Dreivierteljahr eher drüber berichtet und nach einem Dreivierteljahr war es wirklich da. Deshalb würde ich mich jetzt auch gar nicht festlegen bezüglich Chicago, ob es stimmt oder nicht stimmt aktuell. Stimmt ist auf jeden Fall der Fakt, dass wir Patent- und Markenrechte haben. Und das ist ein Fakt.
Ach ja, noch ein Rennen in den USA wäre doch was Feines.
Das
würde
doch,
glaube ich, alle freuen. Das würde doch alle freuen.
Das ist einfach nur noch verrückt. Aber
Perke, darüber haben wir uns schon so oft aufgeregt. Ich will gar nicht
wissen, wir haben uns viel zu oft darüber aufgeregt. Aber ich muss sagen, wenn, es klingt ja nach einem Stadtrennen, was mich schon wieder abfuckt.
Ja.
Aber wenn, weißt du, wenn es wenigstens ein geiler Circuit wäre, so wie COTA, hätte ich noch nicht mal was dagegen.
Wow, COTA ist wirklich gut, ja. COTA ist der beste
Amerika-Circuit. Wenn es wenigstens ein richtig guter Circuit wäre. Aber nein, wahrscheinlich wäre es sowas wie Miami oder Vegas.
Ja, brauchen wir nicht nochmal. Haben wir zweimal, ist schon zweimal zu viel. Brauchen wir nicht noch ein drittes Mal.
Ach, ich kann das auch alles nicht mehr, Perke. Aber wo wir gerade in Amerika sind, bleiben wir in Amerika, springen wir weiter zu einem Ort, wo auch schon gerüchtelt wurde, dass es vielleicht ein Rennen geben soll, nämlich Los Angeles beziehungsweise Hollywood beziehungsweise das. Und da muss man aber auch ganz klar festhalten, Perke, wir erwarten einen sehr, sehr geilen Film. Vielleicht den geilsten Film, den es jemals rund um die Formel 1 gegeben hat, nämlich
boah,
den neuen
Film. Da
gibt es
schon sehr geile Filme.
Das es ist gibt jetzt geile Filme, aber Perke, du musst bedenken, die Besetzung ist absolut top. Rush war auch sehr gut, das gebe ich dir. Das gebe ich dir. Der war wirklich geil, der Film. War auch mit Chris Hemsworth, war auch absolute Top-Besetzung. Und Niki Lauda wurde ja sogar von einem deutschen Schauspieler geschauspielert, wenn ich mich nicht irre.
Kommentar mit Brühl?
Ja, genau, ich glaube.
Boah, sogar mit Schauspielern kennen wir uns hier aus. Sogar das kennen wir. Wow.
Wäre jetzt peinlich, Perke, wenn es doch nicht stimmt, aber ich meine, es stimmt. In der Zeit rede ich weiter über den Brad Pitt-Film. Der hat nämlich jetzt angeblich mehr als 300 Millionen Dollar Budget und das ist krank. Ihr müsst bedenken, ich hole nur mal fix IMDb raus. Der bestbewertetste Film aller Zeiten auf IMDb wurde jetzt erst kürzlich berichtet, dass es Dune 2 ist, der jetzt erst im Kino war. Und Dune 2 hatte, ich schaue mal schnell nach.
Wenn du nachschaust, kann ich sagen, es war tatsächlich Daniel Brühl. Oh, wir haben keinen Quatsch erzählt.
Zum Beispiel jetzt Dune hatte ein Budget von 190 Millionen Dollar. 190, das ist crazy. Das ist komplett krank. 190 Millionen Dollar für einen Film. Und jetzt musst du dir bedenken, der Formel-1-Film soll angeblich über 300 Millionen Dollar.
Ja, aber da frage ich mich, was die da machen. Da frage ich mich, was da so viel kostet.
Es wird sauteuer sein, die ganzen Autos zum Laufen zu bringen. Das wird sauteuer sein.
Ja, aber erklärt das 100 Millionen Unterschied zu Dune 2?
Na, vor allem guck dir mal an, was für kranke Visuals auch Dune hatte mit Die haben ja teilweise, das fand ich so geil, bei den Behind the Scenes zum ersten Film wirklich gesagt, die haben für simple Shots von oben mit den ganzen Städten, den ganzen Fahrzeugen etc., haben die teilweise Tausende von Stunden nur in diesen einen CGI-Shot gesteckt. Also das ist irre, was da an Manpower reingegangen ist. Ich frage mich auch, wo das ganze Geld hingehen soll von dem Formel-1-Film. Wahrscheinlich allein 50 Millionen steckt sich wahrscheinlich schon Brad Pitt ein.
Vermutlich.
Aber ich finde es einfach sehr geil. Zahlen sie nicht alles. Nur weil du viel Geld hast für einen Film, heißt es nicht, dass der Film geil wird.
Der Film kann zwar immer noch Schrott sein.
Das ja, kann genau.
Passieren.
Aber das Ding ist halt, es gibt einem, finde ich, trotzdem so ein bisschen Hoffnung, dass wir hier einen unfassbar guten Film bekommen.
Ja, ich hoffe. Wäre schön. Ein guter Formel-1-Film, das sage ich nicht nein zu.
Stell mir vor, der Film geht einfach darum, dass Brad Pitt mit Apex Racing versucht, einfach Max Verstappen zu dethronen und es aber nicht hinbekommt.
Das sage ich dann doch nein.
Da sage ich einfach dann doch eine weitere Formel-1-Saison.
Wozu ich zwar nicht nein sage, aber wozu ein Team nein sagt, ist Günther Steiner.
Oh.
Oder
ja.
Nicht Günther Steiner, doch auch Günther Steiner per se als Person, ja, wurde ja rausgeworfen von Haas. Aber auch das Buch von Günther Steiner mag das Team scheinbar nicht so gerne. Du magst es ja umso mehr. Das freut mich natürlich. Haas nicht so. Du stehst dann quasi auf der anderen Seite von Haas.
Tja.
Denn Haas hat jetzt geplant, Günther Steiner zu verklagen. Wegen diesem Buch, wegen der Missachtung von Markenrechten, weil er sich da unrechtmäßig am Haas-Namen, er hat unrechtmäßig den Haas-Namen kommerziell verwendet und damit selbst Geld verdient.
Inklusive Bilder, das war
inklusive das andere Problem. Bilder. Das fand Haas jetzt, komischerweise nach der Klage von Steiner gegen Haas, fand Haas das auf einmal nicht mehr so cool.
Ich wollte es auch gerade ansprechen.
Aber Haas findet das jetzt nach der Klage von Günther Steiner gegen Haas, finden die das selbst gar nicht mehr so cool, das Buch. Und jetzt haben die gesagt, wir verklagen Steiner auch. Das ist so eine kleine Schlammschlacht am Rande der Formel 1, was ich auch immer wieder ganz witzig finde.
Das Ding ist halt, und du hast es gerade perfekt angesprochen, was ein Zufall, dass Haas dieses Buch und alles jetzt nicht mehr cool und in Ordnung findet, nachdem Günther Steiner eine Klage gegenüber Haas angefangen hat. Also Zufälle gibt's, würde jetzt der Unwissende sagen, wa?
Zufälle gibt's, ja.
Nee, ach ja, es war, sind wir mal ganz ehrlich, es war irgendwo zu erwarten. Ich meine, die Klage von Günther Steiner gegen Haas finde ich zwar jetzt rein vom Inhalt her ein bisschen logischer als die jetzt von Haas gegenüber Steiner. Weil das Ding ist, du musst ja auch bedenken, dass ich gehe mal davon aus, Günther Steiner sich natürlich auch die Rechte eingeholt hat für dieses Buch eigentlich. Aber wiederum, dann wüsste ich nicht, worauf sich diese Klage berufen sollte, wenn er die Rechte dafür gehabt hätte. Oder er hatte zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, durch seine Verpflichtung bei Haas die Rechte dafür. Irgendwas muss ja gewesen sein. Er schreibt ja, du kannst ja nicht einfach, jetzt sag ich mal, Bilder oder sonst was reinnehmen, ohne dafür eine Erlaubnis zu haben. Also irgendwo muss er ja eine Art Erlaubnis gehabt haben. Deshalb wundert mich die Klage von Haas jetzt ein bisschen. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Zeit weiterverfolgen. Und falls es was Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.
Richtig. So, bevor wir jetzt zum Wochenende Imola kommen, wurde mir noch ein Artikel zugespielt von der Regie, während wir geredet haben. Den habe ich einfach währenddessen kurz auf Twitter entdeckt. Müssen wir hier gar nicht
umreißen. Ich dachte jetzt schon, keine Ahnung. Ich war nicht die Regie, von wem wurde der denn jetzt zugespielt?
Nein. Ich habe mir einfach während der Aufnahme kurz auf Twitter gesehen, als ich da was anderes, was wir irgendwann schon besprochen haben, heute nachgeguckt habe. Und zwar haben wir ja schon mal über das Formel 1 Punktesystem geredet. Das war ja auch schon mal Thema bei uns, dass auch einige Teams wollen, dass es für mehr Plätze mehr Punkte gibt, dass man quasi bis, keine Ahnung, Platz 15 oder so, oder dass jeder Punkte bekommt oder dass einfach nicht nur die Top 10 Punkte bekommen und dass das für einige Teams sogar ganz oben auf der Agenda steht, dieses Punktesystem zu ändern. Stefano Domenicali hat sich jetzt dazu geäußert.
Oh.
Und der hat quasi gesagt, man beschäftigt sich damit. Am Ende der Saison wird das Thema heißer, als es jetzt ist. Einige Teams wollen die Änderung und die haben es auch schon bei ihm hinterlegt. Aber was ich ja auch sehe, ist, dass Stand jetzt erstmal vorstellbar wäre, dass die ersten 12 Punkte bekommen. Das heißt, es ist schon eine riesige Änderung. Aber die ersten 12 ist das, was ich hier sehe. Ich glaube, so wie ich das hier interpretiere, hat er nicht so Lust auf große Änderungen, was das Punktesystem angeht. Aber die Teams schon.
Das Ding ist, und da sind wir wieder beim Punkt, wenn ihr das System ändert, dann ändert es bitte richtig. Oder macht nicht so einen halben, Entschuldigung, Scheiß draus, dass man sagt, man macht einfach bis P12. Weil das finde ich komplett stupid. Das ändert gefühlt nichts. Weil was bringt es, P15 und 16 richtig zu fighten gegeneinander, wenn du nichts dafür bekommst? Wenn du es entweder lass es so, dann ändert sich nichts, oder mach's richtig, meiner Meinung nach, und mach's dann fürs ganze Grid. Das heißt, dass auch der Letzte noch mindestens einen Punkt kriegt, oder von mir aus der Letzte keinen und der 19. ein. Aber änder's bitte komplett, weil ansonsten kannst du dir die Änderung meiner Meinung nach auch sparen.
So sieht's aus. Hast du klasse gesagt.
Sehr schön. Sehr schön. So, dann, Perke, wollen wir in die Pre-Weekend-Show für Imola starten?
Ja, wollen wir mal übers
Wochenende reden. Lassen wir den ganzen Klatsch und Tratsch endlich hinter uns.
Jawohl, das Perke, ist doch was.
Dann fangen wir erstmal damit an. Imola, es gibt Upgrades von mehreren Teams. Von manchen mehr, von manchen weniger. Fangen wir mal mit dem Namen an, der wahrscheinlich mit das größte Upgrade bringen wird, Ferrari.
Ja, Ferrari, es ist das Heimrennen. Klar, historisch gesehen ist wahrscheinlich Monza das größere Heimrennen, aber Imola ist an sich näher dran an der Fabrik von Ferrari. Deswegen wird das wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch gerankt sein, teamintern auf jeden Fall. Man bringt große Upgrades, man hat große Hoffnung, dass diese Upgrades einen näher an Red Bull ranbringen werden und wieder deutlicher vor McLaren liefen werden, sage ich mal. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das bei Ferrari so funktioniert, wie sie sich es vorstellen oder nicht. Ich gehe jetzt davon aus, irgendwie dieses Jahr haben ja bei fast jedem Team eigentlich fast alle Upgrades bis jetzt funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das bei Ferrari auch der Fall sein wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hoffentlich ein spannendes Rennen bekommen werden.
Ja, bei Mercedes.
Ja, werden wir sehen. Die bringen auch Upgrades. Auch Mercedes die bringen auch Upgrades. Kommt mit Upgrades nach Imola.
Bringen wir vielleicht auch noch die anderen mit rein. Red Bull bringt noch ein paar Jawohl. Upgrades. Da weiß ich zwar nicht was. Ich lese weiß den Namen hier zum ersten Mal in der Liste.
Das kann ich auch noch mal kurz überprüfen.
Dann Haas bringt Upgrades. Und natürlich darf man nicht vergessen, letztes Wochenende, Oscar Piastri hatte nur, was war es, ein Drittel oder die Hälfte der Upgrades, von denen Norris hatte. Also Norris war ja letztes Wochenende in Miami mit einem deutlich schnelleren Auto auch unterwegs, weil eben er das komplette Upgrade-Paket hatte und Piastri nicht. Man hat nämlich eben es so gemacht, wie es natürlich am cleversten ist, dass ein Auto voll ausgestattet ist, dass wenn die Upgrades funktionieren, man mit dem Auto wirklich competitive ist. Aber falls die Upgrades auch nicht funktionieren, dass man halt eben sagt, ey, wir haben hier ein Auto, was noch teilweise wie das davor ist, sodass man wenigstens ein bisschen darauf relyen kann, dass das alte Auto im schlimmsten Fall performt, wenn die Upgrades nicht funktionieren. Deshalb macht man ein Auto so richtig krass, ein Auto so halb krass, und dann ist man auf der sicheren Seite. Deshalb Piastri, die Upgrades haben funktioniert bei Norris in Miami, bekommt Piastri jetzt die vollen Upgrades in Imola und damit erhoffe ich mir weitere Pace vom jungen Australier, Perke. Was gibt es jetzt bezüglich Red Bull?
Ich kann dir nicht sagen, was für ein Upgrade das wird. Das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht rausgefunden, aber dass es eins mit Sicherheit geben wird, das habe ich ja auf jeden Fall so berichtet, zumindest Outdoor, Motor und Sport, dass es ein weiteres Upgrade geben wird, wahrscheinlich im Aero-Bereich des Autos.
Ja.
Aber was genau, kann ich dir leider nicht sagen.
Okay, gut. Vielleicht finden wir es da raus oder vielleicht sehen wir noch tatsächlich was dazu. Falls ihr es wisst, ihr könnt uns auch gerne über Insta schreiben, noch im Laufe des Tages, im Laufe des Wochenendes. Wäre auf jeden Fall geil zu wissen. Kommen wir zu einem kurzen Fun-Fact. Und zwar, Perke, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, was geht denn jetzt eigentlich ab? Und zwar geht es um niemand Geringeren als Max Verstappen. Aber Max Verstappen hat, und jetzt bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine im Stream irgendwie realisiert, dass er dieses Jahr, dieses Wochenende, das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring mitfahren will als Sim. So, das Problem, dieses Wochenende könnte man ja sich denken, ey, der ist doch eigentlich in Imola und muss Formel 1 fahren. Ja, der Mann will wirklich 24/7 Nonstop-Action machen. Der will Formel 1 fahren und nebenbei noch richtig schön das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring.
Ja, das ist, na gut, ein Max Verstappen kann es wahrscheinlich. Würde mich nicht wundern, wenn das da überragend funktioniert, wenn er die Nacht da Simracing fährt und tagsüber das Rennen von Imola gewinnt. Das wäre nichts, was mich überraschen würde, aber ist schon blödes Timing. Das ist Timing, was du eigentlich nicht haben willst.
Es ist auch einfach nur ein weirder Flex, wenn du dann gewinnst und sagst, ach ja, ich bin übrigens zusätzlich noch die ganze Nacht irgendwie jeden Tag das 24-Stunden-Rennen gefahren, Alter. Ist das krank, Alter.
Ja. Übrigens, nochmal Neuigkeiten zum Red Bull Upgrade. Ich bin da jetzt drin, irgendwie.
Hau raus.
Dr. Helmut Marko hat wohl gesagt, man erwartet einen großen Sprung in der Performance des Autos, was mich schon mal pessimistischer aufs Wochenende blicken lässt, aber na gut.
Und jetzt wissen wir auch, warum Verstappen die 24 Stunden vom Nürburgring fährt.
Richtig. Und wir haben ja schon mal darüber geredet, ich weiß nicht, welches Rennen es war, aber es wurde ja schon mal gesagt, dass der Red Bull bei irgendeinem Rennen anders aussehen wird.
Japan war es ursprünglich.
Japan war es. Es wurde jetzt scheinbar in Imola wieder gesagt. In Japan war es nicht so. Mal sehen, ob es in Imola so sein wird. Es wurde scheinbar schon wieder gesagt, dass der Red Bull anders aussehen wird. Also, das alles deutet hin, dass irgendein Upgrade im Aero-Bereich sein wird.
Schauen wir mal, was wird.
Ein größeres Upgrade scheinbar. Sonst würde man keinen größeren Sprung erwarten, wie Dr. Helmut sagte.
Danke, dass du mir auch nicht geantwortet hast, Perke. Das ist
was hast du denn? Hast du was
schauen
gefragt?
Wir mal, was war denn?
Ach so, okay, was wird? Ich dachte, du hast mir jetzt irgendeine Frage gestellt. Ich habe dich einfach gedonowalt oder so.
Nee, du hast mich nur hängen lassen mit einem was wird.
Ach so, ja, das ist nicht das erste Mal. Habe ich wahrscheinlich
ja, schon das ist sehr sorgweise richtig. Was allerdings das erste Mal ist, Perke, ist die Trennung zwischen Charles Leclerc und seinem Race-Engineer Xavi. Wow. Das heißt, wir werden in Zukunft bedauerlicherweise nicht mehr das We Are Checking hören, sondern das werden wir in Zukunft, wenn er es schon ordentlich einstudiert hat, von Brian Bozzi hören. Noch nie gehört den Namen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Brian Bozzi auch schon jahrelang Teil des Teams Ferrari gewesen, bloß halt nicht so in der Öffentlichkeit aufgetreten, jetzt halt Renningenieur von Charles Leclerc, wie du schon gesagt hast. Und Xavi wird sich jetzt einfach intern anderen Sachen widmen, aber er wird auch im Team bleiben.
Da ist jemand genauer informiert als ich, das ist doch schön zu wissen.
Das habe ich ja vor der Folge noch ganz kurz hier 5 Zeilen durchgelesen dazu.
Sehr gut, sehr schön, sehr schön. So, Perke. Ich würde sagen, bezüglich Imola, was können wir erwarten?
Ja, wir können ein spannendes Rennen. Ich gehe davon aus, dass wir ein spannendes Rennen erwarten können. Ich gehe davon aus, dass wir 3 Teams sehen werden, die relativ gut sein werden. 3 Teams, die auf jeden Fall ums Podium, vielleicht auch um den Sieg kämpfen werden. Das sind Red Bull, Ferrari und McLaren. Ja. Ich erhoffe mir einen anderen Sieger als Red Bull. Ob das am Ende passiert, ist halt die Frage, ob Max Verstappen sich 2-mal schlagen lässt in Folge. Ist halt eine Frage. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass es passiert. Deswegen habe ich sehr viel Lust aufs Rennwochenende. Vor allem, wenn man guckt, was Imola, irgendwas ist immer passiert in Imola. Ob jetzt 2021, wo bei jedem Rennen irgendwas passiert ist, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber da hatten wir auch da steckte der WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton noch in den Kinderschuhen in diesem Nieselregen. Oder nee, das war nicht mehr Nieselregen, das war schon Regen. wo die dann in die erste Schikane eine Berührung hatten, wo es Hamilton dann leicht in die Wand gesetzt hat, was Hamilton sonst nie passiert. Ob es davor das Jahr war, das Drama mit Russell und Bottas, irgendwie, Imola liefert immer irgendwas.
Ja, Imola liefert.
Und das möchte ich auch sehen.
Ich sage auch nur 2022, das Battle zwischen Verstappen und Leclerc, wo es Leclerc dann irgendwie noch in die Wand gedreht hat, war ja auch sehr schön, 4 Runden irgendwie vor Ende. Also, wir werden auf jeden Fall Action haben, aber auch nicht nur in der Formel 1, denn ich habe es extra nochmal nachgeguckt, Perke, dieses Wochenende haben wir nämlich PSC, F3, F2 und F1 in Imola.
Ja, das ist ein großes Programm.
Und das ist ein sehr, sehr schönes Wochenende. Sehr voll, sehr gepackt. Geht schon am Freitag 9.55 Uhr mit der Formel 3 los. Dann endet der Freitag um 18.30 Uhr mit PSC Practice. Dann Samstag beginnt 10.05 Uhr mit dem Formel 3 Sprintrennen. Endet dann um 17.10 Uhr auf F1 TV jedenfalls mit der Post-Qualifying-Show. Sonntag beginnt 8.30 Uhr mit dem F3 Feature Race und endet dann 17 Uhr mit der Post-Race-Show auf F1 TV.
Und wenn wir hier schon bei Daten durchgehen sind, können wir auch dazu sagen, dass das Qualifying in Imola, was um 16 Uhr am Samstag ist, frei empfänglich auf RTL sein wird. Nicht das Rennen, nur das Qualifying, aber immerhin etwas. Ihr könnt es auf RTL sehen.
Das ist doch betörend zu hören, Perke.
Das auf jeden Fall.
Und wo wir aber auch gerade bei Daten sind. Wir wurden gebeten, einen kurzen Einblick in unsere Stats zu geben. Und das hauen wir jetzt einfach kurz dazwischen vom Podcast. Ich mache jetzt erstmal nur Spotify, Perke, weil alles andere muss ich jetzt einloggen. Spotify habe ich gerade offen. Wir haben es nie gepostet. Ich hatte sogar einen Post eigentlich überlegt vorzubereiten dafür. Aber wir haben vor, ich würde jetzt mal grob sagen, einer Woche oder so, ja, haben wir die 100.000 All-Time-Streams auf Spotify geknackt, was sehr, sehr geil ist. Also vielen Dank dafür, ja, für diese 100.000 Streams. Bezüglich Follower auf Spotify können wir sagen, wir stehen aktuell bei 2041. Größe des Publikums liegt ungefähr bei 3300 auf Spotify alleine. Durchschnittliche Wiedergaben pro Folge, wovon reden wir da, Perke? Wahrscheinlich 1,8 bis 2K irgendwo.
Ja, so den Dreh.
Also
ja,
im Schnitt auf die letzten Folgen sind so immer, was waren es? 2082 jetzt auf die Lando Norris Folge, 2200 auf Miami Pre-Weekend Show, 1800 auf What If. Also wir reden ungefähr immer so auf von 1,8 bis 2,2 ist vielleicht genau so der aktuelle Durchschnitt. Genau, ansonsten Geld verdienen wir immer noch keins mit dem Podcast. Das ist und bleibt ein reinstes Freudenprojekt. Und ja, ich glaube, das fasst eigentlich recht gut zusammen. Wir haben, das kann man vielleicht noch sagen, unseren All-Time-Stream-Record an einem Tag am 7. Mai gebrochen. 1127 Streams an einem Tag. Das war crazy, der Tag. Der Tag war komplett vorgewählt.
Über 1000 Streams an einem Tag, das hört man auch gern.
Das war auch das erste Mal, dass wir das geschafft haben. Ich glaube, Perke, unser Rekord davor waren irgendwie 850 Streams an einem Tag. Also das war ein sehr guter Tag. Insgesamt, was haben wir insgesamt, glaube ich, an Zuhörern? Ich würde jetzt mal so roundabout um die 4000 Zuhörer schätzen. Auf allen Plattformen. Also Gruß an jeden Einzelnen. Also danke, Spotify, dass ihr unseren Podcast hört.
Spotify ist schon mit Abstand die größte Plattform.
Ja, genau. Aber es wird immer größer und wir freuen uns über jeden Neuen, der zuhört.
So sieht's aus.
Und wir freuen uns natürlich auch über jede 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf anderen Plattformen. Da muss man sich auch ganz klar bedanken, denn auf Spotify stehen wir, wenn ich mich nicht irre, Perke, inzwischen bei, was sind's? 576 Bewertungen und immer noch 4,9. Das ist Weltklasse.
Das ist
was
schön. Das ist
richtig schön. Und danke an jeden, der uns da bei dieser Bewertung wirklich weitergeholfen hat. So, zurück zum Imola-Rennwochenende, Perke. Es ist an der Zeit für unsere Predictions.
Ja, und ich finde, ist dieses Wochenende so hart wie noch nie diese Saison. Klar, du hättest wenn du vor 2 Wochen predicted hättest, dass Norris gewinnt, wäre auch schon eine wilde Entscheidung gewesen, aber wäre am Ende gut gegangen. Ich glaube, heute können wir wirklich wild gehen und alles irgendwie begründen.
Ja.
Irgendwie kannst du heute mal machen, was du willst und irgendwie ist es gerechtfertigt.
Ach übrigens, da habe ich auch noch eine gute Nachricht für dich, Perke. Es ist kein Sprintwochenende.
Das ist richtig, es ist kein Sprintwochenende.
Das heißt, schön. Du musst ja richtig frohlockend hier durch die Gegend laufen.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Kein Sprintwochenende. Leben ist schön.
So, es ist an der Zeit.
Ja.
Qualifying.
Boah.
Ich gehe trotzdem mit ihm. Max Verstappen auf Pole. Mhm. Carlos Sainz auf 2. Charles Leclerc auf 3.
Ja, Max Verstappen auf Pole, stöpfe ich dir zu. Wann ist das jetzt scheiße schon wieder? Du sagst, es kann wild werden und wir setzen erstmal beide Verstappen auf 1. Mann. Dann setze ich auf 2 im Qualifying Lando Norris, der den Schwung aus seinem siegreichen Miami-Wochenende mitnimmt.
Ja.
Und auf P3 Charles Leclerc. Wir sehen 3 verschiedene Teams in den Top 3 im Qualifying.
Das ist doch schön. Dann im Rennen, Perke, sehe ich, Mann, hier kommt mein Call,
ja.
Charles Leclerc auf 1,
okay.
Carlos Sainz auf 2, Max Verstappen auf 3.
Interessant, das finde ich sehr interessant. Ich setze Max Verstappen auf 1 tatsächlich.
Ja, wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction.
Richtig.
Hat mir mal ein weiser Vogel gezwitschert.
Richtig. Ich setze Charles Leclerc auf die 2.
Ja.
Und Oscar Piastri auf 3.
Ja, Oscar wenigstens so da. Wenn er es bei mir nicht schon schafft, dann wenigstens bei dir.
Nee.
Sehr schön.
Ich ändere noch was. Lando Norris auf die 2, Piastri auf die 3, Leclerc komplett vom Podium runter.
Auch gut, solange Piastri
da oben steht. Und dann Doppelpodium McLaren.
Solange Piastri da oben steht, bin ich fein damit. Perke, größte Enttäuschung, größte Überraschung. Was hast du für mich was hast du mich für in petto?
Ich habe für dich als größte Enttäuschung Aston Martin im petto.
Ja.
Und als größte Überraschung habe ich Mercedes. So.
Okay, als größte Überraschung habe ich für dich Williams.
Okay.
Und als größte Enttäuschung habe ich McLaren.
Okay, interessant.
Schauen wir mal, was tatsächlich wird. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Wochenende, wo Predictions schwer zu machen sind. Gebe ich dir voll und ganz recht mit deiner Aussage von vorhin. Und ich bin gespannt. Also deshalb, unter die Episode bei Spotify in den Q&A kommt eure größte Prediction für das Wochenende in Imola. Schreibt gerne rein, wenn ihr jetzt auf Spotify zuhört, schaut einfach mal in den Q&A-Tab und lasst uns wissen, was euer größtes Highlight, eure größte Überraschung werden wird, was ihr denkt, was passieren könnte. Und dann bin ich gespannt, was da unten so steht und dann mal gucken, was am Ende des Wochenendes tatsächlich stimmt davon. Ansonsten, Perke, würde ich sagen, konkluden wir unsere Imola Pre-Weekend-Show damit. Es ist eine gute Länge geworden, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Oder wie du immer das zu pflegen sagst, Fall. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Perke.
So sieht's aus, was? Für mich auch, für mich auch.
In dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende in Imola. Genießt es, enjoyt die ganze Action von F3, Formel 2, Formel 1, PSC, was auch immer. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wir hören uns am Montag zur Post-Weekend-Show zur Auswertung. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.